Die heutige Predigt handelt von einer Begebenheit, die sich im 9. Jahrhundert vor Christus zwischen Joram, dem König von Israel, und Elisa, dem Propheten und Mann Gottes, abgespielt hat. Die Geschichte beginnt fürchterlich und sie endet großartig. Mit anderen Worten, es ist eine schrecklich schöne Geschichte. Es ist auch ein sehr langer Bericht. Er erstreckt sich über zwei Kapitel von 2. Könige 6, Vers 24 bis 7, Vers 20. Aber keine Bange, es wird Ihnen kaum gelingen, dabei einzuschlafen. Die Geschichte ist mindestens so spannend, wie sie lang ist. Einige Zeit danach zog Ben-Hadad, der König von Syrien, sein Heer zusammen, fiel in Israel ein und belagerte Samaria. Die Nahrungsmittel in der Stadt wurden so knapp, dass man schließlich für einen Eselskopf 80 Silberstücke und für eine Handvoll Taubendreck 5 Silberstücke zahlen musste. Eines Tages, als der König von Israel gerade die Stadtmauer inspizierte, rief eine Frau ihm zu: "Hilf mir doch, mein Herr und König!" Der König entgegnete: "Hilf dir der Herr nicht, wie soll ich dir dann helfen? Es ist kein Getreide mehr da und auch kein Wein, oder bedrückt dich etwas anderes?" Da zeigte sie auf eine andere Frau und rief: "Diese Frau da hat zu mir gesagt, gib deinen Sohn her, den essen wir heute. Morgen essen wir dann meinen." So haben wir also meinen Sohn gekocht und aufgegessen. Als ich dann am folgenden Tag zu ihr sagte: "Jetzt gib deinen Sohn her, wir wollen ihn essen," da hatte sie ihn versteckt. Als der König das hörte, zerriss er sein Gewand. Und weil er oben auf der Mauer stand, konnten alle sehen, dass er darunter auf dem bloßen Leib ein Gewand aus grobem Sacktuch trug. Der König rief: "Gottes Zorn soll mich treffen, wenn ich nicht heute noch Elisa, dem Sohn Schaphats, den Kopf abschlagen lasse." Sofort machte sich der König selbst auf den Weg zu Elisa. Ein Bote musste ihm vorauslaufen. Elisa saß in seinem Haus. Die Ältesten der Stadt waren um ihn versammelt. Noch ehe der Bote des Königs eintraf, sagte Elisa zu den Ältesten: "Wisst ihr schon, dass der König, dieser Mörder, jemand hergeschickt hat, der mir den Kopf abschlagen soll? Wenn der Mann kommt, schließt die Tür ab und lasst ihn nicht herein. Der König selbst folgt ihm auf dem Fuß." Elisa hatte noch nicht ausgeredet, da kam auch schon der Bote. Und gleich darauf erschien der König selbst bei Elisa und rief: "Wie kann ich noch weiter darauf warten, dass der Herr uns hilft? Er selbst hat uns doch in dieses Unglück gestürzt." Darauf sagte Elisa zu allen Anwesenden: "Hört das Wort des Herrn. So spricht der Herr. Morgen um diese Zeit kann man im Tor von Samaria 5 Kilo Weizenmehl und 10 Kilo Gerstenkörner für 1 Silberstück kaufen." Der Offizier, der den König begleitete, gab zurück: "Das ist unmöglich, das ist unmöglich, das ist unmöglich. Selbst wenn Gott die Fenster in den Himmel machen würde und Getreide auf uns herabregnen lassen würde, ist es unmöglich." Elisa sagte zu ihm: "Du wirst es mit eigenen Augen sehen, aber du wirst nichts mehr davon essen." Draußen vor dem Stadttor saßen 4 Männer, die Aussatz hatten. Sie sagten zueinander: "Sollen wir hier sitzen bleiben, bis wir sterben? In die Stadt zu gehen hat keinen Sinn, dort können wir auch nur verhungern. Gehen wir ins Lager der Syrer. Wenn sie uns am Leben lassen, haben wir Glück gehabt. Wenn nicht, sterben müssen wir sowieso." Bei Anbruch der Dunkelheit gingen sie also zum syrischen Lager. Aber schon als sie die ersten Zelte erreichten, merkten sie, dass das Lager verlassen war. Der Herr hatte die Syrer einen gewaltigen Lärm hören lassen, wie von einem großen Heer mit Pferden und Streitwagen. Da hatten sie sich gesagt: Gewiss hat der König von Israel die Könige der Hethiter und die Könige der Ägypter mit ihren Truppen zu Hilfe gerufen. Die wollen uns jetzt in den Rücken fallen. Darum hatten sie bei Anbruch der Dunkelheit die Flucht ergriffen und rannten um ihr Leben. Die Zelte, ihre Pferde und Esel, das ganze Lager, so wie es war, hatten sie zurückgelassen. Die vier Aussätzigen gingen in eines der nächstgelegenen Zelte und aßen und tranken sich erst einmal satt. Dann nahmen sie alles Silber und Gold und die Gewänder, die sie in dem Zelt fanden, und versteckten alles außerhalb des Lagers. Dann gingen sie in ein anderes Zelt, holten auch dort alle Kostbarkeiten heraus, brachten sie weg und versteckten sie ebenfalls. Dann aber sagten sie sich, das ist nicht recht, was wir da tun. Heute ist ein großer Tag, wir haben eine gute Nachricht zu überbringen. Wenn wir die auch nur bis morgen für uns behalten, würden wir uns schuldig machen. Kommt, wir gehen in die Stadt zum Palast des Königs und melden dort, was geschehen ist. Sie liefen also zur Stadt, riefen die Torwache und meldeten ihnen, wir sind im Lager der Syrer gewesen. Kein Mensch ist mehr dort, keine Menschenstimme war zu hören. Nur die Pferde und Esel stehen angebunden im Lager und die Zelte sind noch völlig in Ordnung. Die Torwächter gaben die Nachricht weiter und man meldete es im Palast des Königs. Der König stand auf, es war mitten in der Nacht, und beriet sich mit seinen hohen Offizieren. Er sagte, ich will euch sagen, was die Syrer vorhaben. Sie wissen genau, wie sehr der Hunger uns zusetzt. Nun haben sie ihr Lager verlassen und halten sich im Gelände versteckt. Sie warten nur darauf, dass wir uns aus der Stadt herauswagen. Dann werden sie uns alle gefangen nehmen und in unsere Stadt eindringen. Darauf sagte einer der Offiziere, ich meine, wir sollten doch ein paar von den Pferden, die uns noch geblieben sind, zur Erkundung ausschicken. Denn auch wenn wir die Pferde hier behielten, würden sie zugrunde gehen, genauso wie die vielen Israeliten, die bereits umgekommen sind. Da ließ der König zwei Streitwagen anspannen und gab den Besatzungen den Auftrag, zu erkunden, wo sich das syrische Heer befand. Die Kundschafter folgten dessen Spur bis zum Jordan. Der ganze Weg war übersät mit Kleidungsstücken und Waffen, die die Syrer weggeworfen hatten, um auf der Flucht schneller voranzukommen. Nachdem die Kundschafter zurückgekehrt waren und dem König Bericht erstattet hatten, stürmte das ganze Volk aus der Stadt hinaus und plünderte das Lager der Syrer. Da trat ein, was der Herr durch Elisa angekündigt hatte. 5 Kilo Weizenmehl und 10 Kilo Gerste konnte man für ein Silberstück kaufen. Den hohen Offizier, in dessen Begleitung der König zu Elisa gekommen war, hatte der König zum Stadttor geschickt, um dort die Ordnung aufrechtzuerhalten. Doch er wurde vom Volk zu Tode getrampelt. Auch das geschah genau, wie der Mann Gottes es vorausgesagt hatte. Denn als Elisa dem König verkündet hatte, 10 Kilo Gerstenkörner und 5 Kilo Weizenmehl kann man morgen um diese Zeit im Tor von Samaria für ein Silberstück kaufen, da hatte der Offizier ihm geantwortet, das ist unmöglich, selbst wenn Gott Fenster in den Himmel machen würde. Darauf hatte Elisa ihm angekündigt, du wirst es mit eigenen Augen sehen, aber du wirst nichts mehr davon essen. Genau so kam es. Das Volk trampelte ihn im Tordurchgang zu Tode.
Ja, eine dramatische Begebenheit in der Geschichte Israels. Und diese Begebenheit hat etwas auch mit unserer Vision zu tun. Mit unserer Mission. Und wenn Sie das Lied haben wir erst das zweite Mal gesungen, unser Gemeindelied. Aber wenn Sie jetzt sich geachtet haben, wie irgendwann das singt, merkt man, was drinsteckt, ist das eine sehr schöne Kombination von unserer Vision und von unserem Glaubensbekenntnis. Schön ineinander geordnet, wo unserem Glauben Ausdruck gegeben wird und unsere Vision. Nun wollen wir sehen, was wir aus dieser Geschichte, aus dieser Begebenheit im Volk Israel lernen können, was Gott uns vielleicht heute Morgen als Gemeinde und auch für unser persönliches Leben sagen möchte. Heute ist der Tag der guten Botschaft. Einmal mehr befand sich Israel in einer aussichtslosen Lage. Die Hauptstadt des Nordreichs Samaria. Samaria hat sich ja von Jerusalem abgesetzt, hat einen eigenen Regierungsort, einen eigenen König gehabt, wird belagert vom König Ben-Hadad, dem syrischen oder aramäischen König. Das starke Heer belagert die Stadt, die ohnehin schon von Hungersnot geplagt war, und so bot sich die Strategie an, dass man diese Stadt umlagert und aushungern lässt, einfach wartet, bis die Nahrung ausgeht, und dann so ein Heer kann gar nicht mehr kämpfen, und dann hätte man dann praktisch die Stadt mit möglichst wenig Schaden dann übernehmen können. Nur natürlich wusste Ben-Hadad nicht, wie groß die Vorräte in dieser Stadt waren. Und er selbst war irgendwo auch unter Zugzwang, weil er konnte seine Armee ja auch nicht Monate und Jahre vor einer Stadt lagern lassen. Kriegsmänner wollen kämpfen. Die kann man nicht einfach liegen lassen. Das kommt nicht gut raus. Also irgendwo waren beide Seiten einer großen Spannung, wer hält länger durch, und in dieser Zeit stiegen die Preise der Lebensmittel in Samaria ins Unermessliche. Das würde auch bei uns geschehen, wenn Sie in die Migros gehen und dann hat es nur noch ein Kilo Brot und 100 Leute wollen ein Kilo Brot, dann steigt der Preis halt sofort. Dann sagt der Verkäufer, das Geschäft meines Lebens, das Brot gebe ich nur den Maisbietenden. Und wer am meisten Geld hat, der kann dann das Brot noch kaufen, wenn er weiß, dass im anderen Laden eben auch kein Brot mehr ist. Und so sind diese Preise in die Höhe geschnellt, dass ein Eselskopf 80 Silberstücke kostete. Ich weiß nicht einmal, ob ich heute überhaupt einen Eselskopf mitnehmen würde, wenn er mir gratis gegeben würde. Ich glaube kaum. Da würde ich lieber noch in McDonald's gehen, als mit einem Eselskopf unter dem Arm zu meiner Frau nach Hause und sagen, du, koch uns was Feines. Und dann Taubendreck, 5 Silberstücke. Das war einfach minderwertiges, Essbares noch, was man aber normalerweise vermutlich wirklich nicht mehr gegessen hat. Aber so ist das, wenn Hungersnot ist. Und als nun der König über die Stadtmauer lief, um sich eine Übersicht über die verheerende Lage seines Volkes zu verschaffen, rief ihn eine Frau zu, hilf mir doch, mein Herr König! Ja, und der König, der hat gedacht, ja, was stellt sie sich vor? Wenn dir der Herr nicht hilft, wer soll dir helfen? Ich habe weder Brot noch Wein noch irgendetwas. Dann gibt ihm die Frau zu erkennen, dass sie keine Lebensmittel von ihm möchte. Sie möchte ein Gerichtsurteil, denn der König war gleichzeitig auch Richter in jener Zeit. Und sie wollte einen Rechtsspruch von ihm. Und nun ist dieses Unfassbare, erzählt diese Frau, zeigt auf die andere und sagt, diese Frau hat mir gesagt, gib deinen Sohn her, den essen wir heute, morgen essen wir dann meinen. Und dann hat sie offenbar eingewilligt. Ich hätte das natürlich umgekehrt, oder? Ich hätte es gesagt, nee, zuerst essen wir deinen, dann meinen. Wenn schon, ist ja egal, hat sie es halt so gemacht. Aber sie hat ihren eigenen Sohn genommen. Sie haben den gekocht und gegessen, und am folgenden Tag verlangt diese Frau nun den anderen Sohn. Diese Mutter will ihn nicht herausgeben. Eine absolut grässliche Vorstellung so etwas. Was braucht es wohl, dass Mütter bereit werden, ihre eigenen Kinder zu kochen und zu essen? Wie haltlos werden Menschen in der Not. Sie kennen plötzlich keine Grenzen mehr. Plötzlich verlieren sie allen Respekt. Wenn es ums nackte Überleben geht, können Menschen oft wie Tiere, wie reißende Bestien werden. Der König konnte es kaum fassen. Was er hier zu hören bekam, entsetzte und empörte ihn so, dass er seine Kleider zerriss. Das Volk sah, dass er unten nicht ein feines Unterleibchen trug, sondern ein Tuch, das man trägt, um Buße zu tun, als ein Zeichen der Buße, hat das offenbar versteckt getan. Jetzt packt den König die Wut. Und die Wut richtet sich nun auf den Propheten Elisa. Er wollte hingehen und ihm den Kopf abschlagen, nicht auf diese Frauen. Die haben doch das jetzt gemacht. Nein, der Prophet muss den Kopf hinhalten. Er muss der Sündenbock sein. Und so macht er sich auf zu Elisa, um ihn zu köpfen. Bei Elisa angekommen schien doch der König etwas sich beruhigt zu haben unterwegs. Er scheint etwas gemäßigter geworden zu sein, denn er spricht Elia an und sagt, wie kann ich noch weiter darauf warten, dass der Herr uns hilft? Er selbst hat uns doch in dieses Unglück gestürzt. Er schien auf dem Weg zu Elisa eingesehen zu haben, dass nicht Elisa die Ursache dieser Not im Volk ist, sondern dass Gott selbst dahinter stand. Und dem kann er ja nicht entgegenstehen. Vielleicht wurde er auf dem Weg zu Elisa darauf aufmerksam gemacht, dass bereits Mose schrieb, dass Israel an einen solchen Tiefpunkt gelangen wird, wenn sie Gott verachten. Und das war geschrieben einige hundert Jahre vorher, 700 Jahre vorher. In der Hungersnot hat Mose geschrieben, die während der Belagerung in euren Städten herrscht, werdet ihr das Fleisch eurer eigenen Kinder essen, der Söhne und Töchter, die der Herr euch geschenkt hat. Das war schon vorausgesagt. Wenn das Volk so weit kommt, aus Ungehorsam, durch Götzendienst, werden sie so weit kommen, dass sie sogar ihre eigene Nachkommenschaft verspeisen. Etwas Schlimmeres kann man sich kaum vorstellen. Nach diesem ersten Wutanfall gelang es offenbar dem König, eine gewisse Einsicht zu gewinnen. Er sah nicht mehr nur den Propheten als Sündenbock, sondern anerkannte, dass dieses Urteil, das, was er erlebt mit seinem Volk, von Gott kommt. Ob er begriffen hat, dass diese Situation eine Folge der Sünde des Götzendienstes ist, das ist ungewiss. Aber es ist eine Lektion, dieses Geschehen, die wir Christen, denke ich, wieder neu erkennen und lernen müssen. Es ist nicht nur eine alttestamentliche Lehre, dass Ungehorsam und Sünde Gottes Missfallen hervorruft. Klar, Gott möchte eigentlich, dass es uns gut geht. Doch ist der Segen auch von unserem Verhalten abhängig. Es geht uns auch in unserem Leben oft so wie jenem kleinen Jungen, als die Eltern am Abend noch ausgehen wollten und die Großmutter den kleinen Jungen ins Bett bringen sollte, sagte der Vater beim Abschied etwas scherzend zu seinem Jungen, pass mir auf die Oma auf. Der Junge hat das zur Kenntnis genommen und später, als ihn die Großmutter zu Bett bringt und sie miteinander beten, hört die erstaunte Großmutter folgende Worte, lieber Heiland, behüte bitte Mutti und Vati. Die Oma habe ich übernommen. Die Oma habe ich übernommen. Wie viele Omas haben wir in unserem Leben selber übernommen und nicht Gott abgegeben, die Verantwortung? Wie viele Omas haben wir selber gehütet, ohne Gott zu fragen, ob er das gut findet oder nicht. Wie viele Wege sind wir ohne ihn gegangen? Und wenn es schief rauskommt? Gott, warum hast du das zugelassen? Ja, dann denken wir wieder an Gott. Gerne behalten wir die Herrschaft selber und sind dann oft erstaunt, Und manchmal sogar mit Gott ärgerlich, wenn es nicht klappt. Wenn es nicht funktioniert hat. Paulus warnt die Galater und sagt, macht euch nichts vor, Gott lässt keinen Spott mit sich treiben. Jeder Mensch wird ernten, was er sät. Das sagt er den Christen und das gilt für jeden Menschen. Paulus sagt dem Timotheus, denn die Liebe zum Geld ist eine Wurzel, aus der alles nur erdenklich Böse hervorwächst. Schon manche sind vom Glauben abgeirrt, weil sie der Geldgier verfallen sind und haben dadurch bitteres Leid über sich gebracht. Sie haben das selber verantwortet. Wir können so leben, wir können unsere Oma selber hüten, dass wir am Schluss an einem Ort landen, wo wir gar nicht hin wollten. Und dann schreien wir, Gott, warum hast du mich hier hinkommen lassen? Warum greifst du nicht ein? Aber vorher habe ich nicht gefragt, ob ihm das recht ist, ob er mich so führen möchte, ob das seine Idee ist. Gott lässt sich nicht spotten und er lässt sich nicht einfach so gebrauchen, wenn wir ihn brauchen wollen. Wir können in unserem Leben in Situationen geraten, die völlig ausweglos sind und es könnte dann sein, es muss nicht sein. Es könnte aber sein, dass wir selbst daran schuld sind und wir nicht dann Gott die Verantwortung übergeben dürfen. Und der Ausweg aus solchen Situationen ist die Erkenntnis und das Eingestehen, dass ich selber die Regierung übernommen habe. Dort geschieht dann die Veränderung und nicht in der Rebellion gegen Gott. Elisa antwortet nun dem König, hört das Wort des Herrn, so spricht der Herr. Morgen um diese Zeit sind im Tor von Samaria 5 Kilo Weizenmehl und 10 Kilo Gerstenkörner für ein Silberstück zu bekommen. In nur 24 Stunden sollte alles zum Besseren gewendet sein. Unmöglich. Da, wo der Eselskopf 80 Silberstücke kostete, sollen nun 5 Kilo Weizenmehl lediglich noch ein Silberstück kosten. Kein Mensch interessiert sich dann mehr für einen Eselskopf. Die waren eh auch ausgehungert, diese Esel. Wo man für eine Handvoll Taubenmist 5 Silberstücke bezahlt, bezahlt man nun für 10 Kilo Gerstenkörner nur noch ein Silberstück. Dies übersteigt alle menschliche Vorstellungen und der Offizier, der den König begleitete, glaubte es nicht und erwiderte, und ich denke in spöttischer Art, das ist unmöglich, selbst wenn Gott Fenster am Himmel machen würde, ist es nicht möglich. Fahr doch ab, du Prophet. Es gibt in seinen Augen kein so großes Wunder, dass in dieser unvorstellbar kurzen Zeit die Situation verändern könnte. Elisa wusste aber, dass es so kommt und so sagt er, du wirst es zwar mit deinen eigenen Augen sehen, aber du wirst nicht mehr davon profitieren. Elisa war sicher, dass was Gott gesagt hat, dass das eintreten wird. Das war auch das Problem der Israeliten. Kann man auch in den Propheten nachweisen, ich werde das dann auch mal tun noch. Dass sie ihrem Gott nicht vertrauten, ganz bewusst nicht. Sie sagten, wir verehren lieber die Götter als unseren Gott. Sie dachten, diese Götter würden ihnen besser helfen. Sie konnten nicht warten, bis Gott eingreift. Ist das bei uns nicht manchmal so? Hilft dir Gott nicht, dann hilft dir selbst. Aber Gott besitzt alle Macht. Er allein kann in ganz verfahrenen Situationen Wendungen schenken, die wir uns gar nicht vorstellen können. Das wusste Elisa. Besonders verwunderlich ist, dass Gott seinem Volk hilft, obwohl es ihn verlassen hatte. Das ist eben die unfassbare Liebe und Treue Gottes. Wenn es Gott zum Äußersten kommen lässt, so wissen die Kinder Gottes, er wird das Ziel erreichen. wenn es so aussieht, dass das Böse den Sieg davontragen wird, so wissen wir, Gott wird den Sieg davontragen. Das ist die ganze Verkündigung auch im Neuen Testament. In der Offenbarung, die zentrale Verkündigung der Offenbarung ist, es sieht jetzt so aus, als ob das Böse siegen wird, aber bleibt Gott treu. Er wird den Sieg davontragen. Und wenn ihr treu bleibt, dann macht ihr das Beste. Das ist halt Glaube. Dass man den Erfolg nicht immer gleich sieht. Was der Herr sagt, ist zuverlässig. Er beweist es durch seine Taten. Und interessant ist nun, es wird unser Blick auf Menschen gerichtet, die Gott einsetzt, um das Versprechen, das er nun gemacht hat, über Elisa einzulösen. Und es sind auch diesmal nicht die großen und angesehenen Leute, die die Wende herbeiführen, sondern es sind einmal mehr ausgestoßene und verachtete Menschen, die Gott braucht. Er braucht nicht den König und nicht die Priesterschaft, sondern 4 aussätzige Menschen, die vor den Stadttoren ohne Schutz dasitzen und warten, bis sie sterben. Ihr Leben hat keine Perspektive mehr. In die Stadt zu gehen hat keinen Sinn. Dort werden sie genauso verhungern und man wird sie sowieso wieder vor die Stadtmauern stellen. Gehen wir in das Lager der Syrer, sagen sie dann, das wird wohl das Beste sein. Wenn sie uns am Leben lassen, haben wir Glück gehabt. Und wenn sie uns nicht am Leben lassen, sterben wir halt. Sterben eh. Früher oder später, entweder verhungern wir vor den Stadttoren oder in der Stadt drin, oder die Syrer bringen uns um. C'est la vie. Wir sterben sowieso. Die einzige Hoffnung, die wir noch haben, ist, dass uns die Syrer am Leben lassen, dass sie das Erbarmen packt. Und so machen sie sich auf in der Abenddämmerung, besuchen dieses Lager. Diese aussichtslose Lage dieser Männer entspricht eigentlich dem Leben von uns Menschen. Viele Menschen leben in einer solchen Ausweglosigkeit, eigentlich jeder, der Jesus nicht kennt. Das Leben ist leer. Es gibt keine wirkliche Perspektive. Man kann eigentlich nur darauf warten zu sterben. Die einen, die warten etwas besser, komfortabler darauf und die anderen weniger komfortabler. Die komfortabler auf Sterben warten, die bereuen es mehr, wenn sie sterben. Die weniger komfortabel darauf warten, die bereuen es weniger. Das ist der einzige Unterschied. Aber sterben tun alle. Perspektive haben alle keine. Da gibt es aber eine Flucht nach vorne. Es gibt den Weg nach vorne. Denn Jesus ist gekommen, dass wir das Leben haben. Und das ist der Ruf, der in die Welt hinausgeht, solange wir leben. Wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es retten. Es gibt diesen Ort. Und für alle lebensmüden Menschen, und leider geht es uns zu gut, deshalb sind wir zu wenig lebensmüde, aber alle Menschen, die endlich realisieren, dass sie eigentlich nur auf das Sterben warten und nachher überhaupt keine Perspektive haben, können wir sagen, Jesus gibt dir die einzige Perspektive. Das ist die Flucht nach vorne. Du stirbst sowieso. Du stirbst sowieso. Vielleicht früher oder später, es kommt überhaupt nicht darauf an, wann. Theoretisch. Auf mein persönliches Leben. Es kommt darauf an, mit wem ich sterbe. Ob ich mit oder ohne Jesus sterbe. Das ist das Entscheidende. Und das ist die Flucht nach vorne. Und würden doch die Menschen das besser begreifen. Sterben muss ich sowieso. Und wenn das mit Jesus stimmt, dann gehe ich doch mal zu Jesus. Ich kann, das Schlimmste, was mir passieren kann, ist, dass ich sterbe, wie ich jetzt auch sterbe. Und das Beste, was mir passieren kann, ist, dass das stimmt, dass er mir das Leben gibt. Es ist erstaunlich, wie viele Menschen bereit sind, auf dieses wahre Leben zu verzichten. Sie suchen überall Sinn und Ziel, können sie es nur selber machen und selber erarbeiten, aber nicht sich demütigen vor dem lebendigen Gott. So schade. Nun trafen sie eine überraschende Situation an. Im feindlichen Lager war kein Syrer. Sie ließen offenbar alles stehen und liegen. Gott hat tatsächlich ein Wunder geschaffen. Er hat eingegriffen. Er hat die Syrer so einen Lärm von Heeren, von Armeen hören lassen, dass die meinten, jetzt hätte Israel die ganzen Heere um sie herum herbeigezogen und jetzt kommt der große Angriff und die packt die Panik, die Angst, die rennen aus dem Lager raus, die nehmen nichts mehr mit, nichts mehr, die lassen alles zurück, die werfen die Kleider auf den Weg von sich, damit sie rennen können wie die Wilden, weil sie so Angst haben. Ja, und so war das Lager leer. Diese vier Aussätzigen kommen da, sehen das, setzen sich da ins Zelt, essen und trinken und schwelgen und freuen sich. Weil das hätten sie ja nicht gedacht. Sie haben gedacht, die lassen uns vielleicht am Leben, am Rand vom Lager. Aber jetzt sind sie mitten im Lager. Sie sehen Silber, sie sehen Gold, schöne Kleider. Sie packen alles zusammen, verstecken das, dass das ihnen dann später niemand wegnehmen kann. Und so in ganzen Schwelgerei, als sie dann auch langsam satt waren, kamen sie dann doch ins Nachdenken. Sie dachten, das ist eigentlich nicht recht, was wir da tun. Heute ist doch ein großer Tag. Wir haben eine gute Nachricht zu überbringen. Wenn wir die auch nur bis morgen für uns behielten, würden wir uns schuldig machen. Kommt, wir gehen in die Stadt zum Palast des Königs und melden dort, was geschehen ist. Plötzlich hat sie die Vernunft gepackt. Oder vielleicht auch, kann man sagen, die Liebe, die Barmherzigkeit. Plötzlich haben sie, als sie selber satt waren, noch daran gedacht, dass ihr ganzes Volk im Hunger ist und in der Not. Ist auch nicht selbstverständlich. Denkt auch nicht jeder daran, wenn er satt ist, dass es noch andere gibt, die nicht satt sind. Sie merkten, dass sie das einfach nicht für sich behalten durften, denn sie hatten es ja nicht einmal erarbeitet, was sie haben, sondern einfach geschenkt bekommen. Die Fülle der Schätze in diesem Lager hätten sie auch nie ausschöpfen können. So nach dem zweiten, dritten Zelt, das sie ausgeräumt hatten, dann war ihr Bedarf auch langsam gedeckt. Dann hat es aber noch viele mehr Zelte gehabt. Es war ein Riesenheer. Sie erkannten ihre eigene Verantwortung, dass sie das keinesfalls für sich behalten dürfen und sich sogar schuldig machten, würden sie das tun. Also riefen sie nach Samaria und meldeten ihre Entdeckung und wie Elisa gesagt hatte, erhielt man dann am selben Tag 5 Kilo Weizenmehl und 10 Kilo Gerstenkörner für ein Silberstück. Das Unmögliche, das scheinbar Unmögliche wurde einmal mehr möglich. Sie erkannten in dieser Entdeckung Gottes Handeln und dass es eine Schuld wäre, wenn sie diese Entdeckung für sich behalten würden. Genau so ist es mit unserem Glauben. Wer Jesus begegnet ist, hat einen großartigen und unerschöpflichen Schatz entdeckt. Wie Paulus den Kolossen sagt, in Christus sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. Es ist ein unausschöpflicher Schatz. Es ist ein Schatz, den ich gar nicht hüten kann. Ich kann nicht sagen, ich behalte Jesus für mich, weil dann habe ich mehr von ihm. Wenn noch ein anderer kommt, dann habe ich ein bisschen weniger von ihm. Nein, so ist das nicht bei Jesus. Der Schatz ist unausschöpflich. Und je mehr an diesem Schatz zählen, je reicher werden wir alle miteinander. Und im Johannesbrief lesen wir, wer den Sohn Gottes hat, hat auch das Leben. Wer aber den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Wer diesen großen Schatz entdeckt hat, der kann doch nicht schweigen und alles für sich behalten wollen. Der muss hingehen und anderen von dieser Entdeckung erzählen. Paulus sagte darüber, mein Ruhm besteht ja nicht darin, dass ich das Evangelium verkünde. Das ist nicht mein Ruhm. Darüber kann ich mich nicht rühmen. Das ist schließlich eine Verpflichtung, der ich nicht ausweichen kann. Wehe mir, wenn ich sie nicht erfülle. Paulus hat die Verkündigung des Evangeliums nicht als eine Entscheidung gehalten. Ich setze mich jetzt für die Verkündigung des Evangeliums ein Oder ich setze mich nicht ein. Es war eine Verpflichtung. Die Liebe, die uns Gott geschenkt hat, soll uns dazu leiten, mitzuteilen, was wir entdeckt haben, daran beteiligt zu sein, denn die Liebe Christi drängt uns. Hoffe ich. Wenn wir nicht handeln, so laden wir Schuld auf uns, weil wir egoistisch das genießen wollen, was Gott geschenkt hat, und wir die anderen nicht einladen. Genau diesen Aspekt betonen wir mit unserer Gemeindevision, die jeder von uns auswendig kennen sollte. Ich mache jetzt keinen Test, ich sage sie selber. Wir wollen mit Menschen wachsen, die durch Begegnungen mit uns zu Jesus finden. Wir wollen mit Menschen wachsen, die durch Begegnungen mit uns zu Jesus finden. Es ist genau das, was Jesus über seine Sendung sagte, als ihm die Pharisäer und Schriftgelehrten sich daran störten, dass er mit Sündern und Zöllnern am selben Tisch saß, sagte Jesus ihnen: Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen, ich bin gekommen, um Sünder zur Umkehr zu rufen. Das ist unser Auftrag. Und ich merke, dass dieser Auftrag für mich persönlich und für unsere Gemeinde eine ständige Herausforderung ist. Und dass wir dazu neigen, so eine Tendenz zu haben, wichtig ist ja auch, dass die Gläubigen wachsen. Einverstanden. 100%, 200%. Aber wenn das heißt, wichtig ist, dass die Gläubigen wachsen, dass wir es einfach schön haben miteinander, dann haben wir falsch verstanden, was Wachstum im Glauben heißt. Ich merke, dass es Christen gibt, die diesen Auftrag hinterfragen oder denken, es ist zu einseitig. Dass wir dann die Gläubigen vernachlässigen würden, wenn wir uns um Menschen kümmern, die Jesus noch nicht kennen. Dann wird der Begriff von der Suchergemeinde, wird dann so wie zu einem Schimpfwort für Oberflächlichkeit. Eben das ist die Gemeinde, die sich nur immer auf die anderen ausrichtet. Aber letztens habe ich eine gute Idee gehabt. Wir sind nämlich nicht einfach eine Suchergemeinde. Wir sind eine Findergemeinde. Habt ihr es auch schon gemerkt? Wir wollen mit Menschen wachsen, die durch Begegnungen mit uns Jesus finden. Wir sind eine Gemeinde, da kann man Jesus finden. Und das geht es doch. Und wenn die Menschen Jesus finden sollen in einer Gemeinde, dann geht das eben nicht einfach nur, dass man Evangelisationen organisiert, sondern dann geht es nur so, dass wir miteinander wachsen. Wir möchten mit Menschen wachsen, die durch Begegnungen mit uns zu Jesus finden. Evangelisation geht nicht ohne Wachstum, nicht ohne geistliches Wachstum. Das ist ein Irrtum und so haben wir es nie verstanden und wollen es auch nicht verstehen. So. Nicht jeder von uns ist ein Evangelist. Nicht jeder kann gleich auf Menschen zugehen, wie zum Beispiel Eberhard. Das ist ein Naturtalent. Das kann nicht jeder. Aber jeder kann sich am Auftrag der Gemeinde, die Jesus uns gegeben hat, beteiligen. Gemeindebau und Evangelisation und Mission ist ein Mannschaftsspiel. Da ist eine Mannschaft am Werk. Nicht jeder schießt das Tor. Nicht jeder ist dabei, wenn ein Mensch Jesus das Leben anvertraut und neu geboren wird. Aber wenn das geschieht, waren vorher vielleicht so unscheinbare Menschen, die einmal was über Jesus gesagt haben, da mal dort. Vielleicht mal gesagt haben, komm doch mal in den Gottesdienst oder besuch doch mal diesen Kurs. Oder vielleicht einmal bei einem Kaffee erzählt hat, wie er Jesus kennengelernt hat. Es ist ein Mannschaftsspiel. Und der das Tor schießt, ist nicht besser als der den Rasen gemäht hat, bevor das Spiel beginnt. Weil hätte der nicht den Rasen gemäht, hätte der andere das Tor nicht geschossen. Und so können wir alle Rivalitäten, die wir vielleicht haben, oder auch die, die wir bewundern, die offensiv evangelistisch sind, anstatt dass wir rivalisieren, freuen wir uns doch an den verschiedenen, ergänzenden Begabungen und Anliegen. Und wenn wir starke Menschen haben, die stark in der Evangelisation sind, dann stützen wir sie. Wenn wir Menschen haben, die stark im Gemeindebau sind, dann stützen wir sie, weil wir alle brauchen, weil das zum Auftrag gehört, den uns Gott gegeben hat. Nicht, dass wir uns zurücklehnen und genießen, einen Gottesdienst am anderen uns reinziehen und denken, wie wunderbar war das wieder. Das brauchen wir auch. Aber wir müssen auch zupacken können. Und das bringt Opfer mit sich. Ich möchte euch und mich einladen, es den Aussätzigen gleichzumachen. Das ist nicht recht, was wir da tun. Heute ist ein großer Tag. Wir haben eine gute Nachricht zu überbringen. Auch hier in der Jungschar. Ihr habt eine wunderbare Nachricht und ihr macht das auch wunderbar. Ihr erlebt das, was es heißt, Mannschaftssport zu betreiben im Reich Gottes. Hand in Hand zu arbeiten, einander zu ergänzen. Und sich zu freuen, miteinander dann, wenn Gott Früchte schenkt. Und nicht dann zu sagen, das ist genau wegen dem, hat er sich jetzt bekehrt, und wegen dem hat er Fortschritte gemacht. Nein, wegen uns. Weil Gott uns ergänzt hat und uns in ganz verschiedener Art gebraucht. So ist das nämlich. Beteiligen wir uns doch an diesem Auftrag. Seien es die Kurse, die wir machen, BAO, seien es Aufatmen, die Glaubensgrundkurse, sei es in Kilchberg, diese Aufbauarbeit, sei es Sonntagsdate. Werden wir doch bitte nicht müde, diesen Auftrag ernst zu nehmen und nicht zu denken, gut, dass das die anderen machen. Und ich hoffe, dass das Sonntagsdate interessant ist, dass wenn ich dann gekommen bin, dass sich's gelohnt hat. Falsch. Das Sonntagsdate muss nicht für mich interessant sein. Meine Frage muss sein, wen könnte ich einladen? Wen könnte ich mitschleppen? Wer könnte angesprochen werden? Bei wem könnte dieser Kurs, dieser Gottesdienst, dieser Sonntagsdate, dieser Bibelkreis könnte ein Mosaikstein im Leben, im Weg zu Jesus sein. Das muss uns umtreiben. Das muss uns beschäftigen. Beteiligen wir uns doch an diesem Auftrag, den uns Jesus anvertraut hat. Ich habe das bewusst am Anfang des Jahres auch nochmal uns sagen wollen. Und eigentlich müssten wir sagen, unsere Vision, wir bleiben bei der, aber ich ändere sie für den Abschluss ab. Wir müssen mit Menschen wachsen. Das ist unser Auftrag. Wir müssen mit Menschen wachsen, die durch Begegnungen mit uns zu Jesus finden. Und nicht die wir aus anderen Gemeinden gefischt haben, sondern die durch Begegnungen mit uns zu Jesus finden. Möge der Herr schenken, dass wir wirklich eine starke Findergemeinde sind, dass bei uns Menschen zu Jesus finden. Ich bete mit uns. Ich möchte dir danken, Vater, du hast eine wunderbare Botschaft für uns bereit. Es ist der Tag guter Botschaft, immer. Weil du für uns gestorben bist am Kreuz auf Golgatha. Wir haben natürlich ein Problem, Herr, weil die Menschen in Samaria natürlich auf das Essen gewartet haben und diese Botschaft gern aufgenommen haben. Du siehst unsere Herausforderungen, Menschen eine Botschaft zu bringen, die sie vordergründig gar nicht unbedingt wollen, wo sie den Eindruck haben, sie hätten sie nicht nötig. Und da brauchen wir deine Hilfe, deine Unterstützung, auch immer wieder die Motivation von dir, Herr, durch deinen Heiligen Geist, dass du schenkst, dass wir dranbleiben und dass wir den Auftrag wahrnehmen und dass wir wirklich wie eine Mannschaft im Kampf stehen. Und dass wir Tore schießen können, wo wir dir am Schluss Danke sagen können. Weil du der bist, der uns zusammengeführt hat. Und du der bist, der uns zusammenhält. Und du bist unser Trainer und unser Führer. Wir danken dir und beten dich an. Amen.